Der Frank hat uns schon gesagt, Holy Life heißt heute das Thema. Und ich gebe jetzt zu, ich habe es Holy Life genannt, weil heiliges Leben hört sich einfach, ja, ich weiß nicht, schwierig an, ja, schwierig. Aber wir steigen mit einer Quizfrage ein. Und wenn ihr jetzt normal intelligent seid, wisst ihr sofort, worum es geht. Hier oben sieht man solche Bilderchen. Karl der Große, da gab es noch keine besseren Bilder. Das sind so verschiedene Leute, die jetzt durchlaufen. Und ihr könnt mal überlegen, was haben die gemein? Was ist bei denen alle gleich? Aber wir schauen uns erstmal alle Bilder durch, bis es wieder von Anfang anfängt. Ihr wisst bestimmt schon die Antwort, oder? Wer ist so mutig? Also was haben die alle gemeinsam? Genau, sind alle heilig gesprochen worden. Ich habe eigentlich gedacht, da müsste jetzt auch... Die Ali kriegt den Punkt. Aber ich habe leider kein Geschenk. Keinen Preis. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass dort auch die Mutter Teresa dabei ist, aber die ist erst selig gesprochen, die wird noch heilig gesprochen. Denke ich mal, gehe ich mal davon aus, so wie ich die 40 Jahre meines Lebens beobachte und schaue, was da so passiert. Genau, also alles Menschen, die von der römisch-katholischen Kirche heilig gesprochen wurden. Es gibt übrigens auch ein paar Leute, die, es gibt nicht nur Heilige in der katholischen Kirche, auch in den orthodoxen Kirchen gibt es sowas. Es geht eben heute um dieses Wort heilig, heilig sein, Heiligung, noch schwierigeres Wort, Holy Life habe ich das genannt. Und manche spüren bestimmt an der Stelle, dass es da ein Problem gibt mit diesem Wort. Also intuitiv so ein Feeling, dass dieses Wort heilig irgendwie schwierig ist. Dieser Wortstamm heilig hat was Problematisches in der heutigen Zeit, weil wenn wir das hören, denken wir immer gleich an, unnahbar. Also heilige Dinge haben wenig oder gar nichts mit unserer Realität, mit unserem Alltag zu tun, ja. Sie stehen in alten Kirchen, in alten Gebäuden aus längst vergangenen Zeiten. Sie dürfen nicht von Normalsterblichen berührt werden, ja. Fernab stehen diese heiligen Dinge und man darf sie vielleicht anschauen, aber man darf da nicht zu nah dran kommen. Man würde sie sonst entweihen. Oder Heilige sind Menschen, besondere Menschen, Menschen, die Dinge tun, getan haben, die wir nicht tun, die selbstlos waren, die mit ihrem Handeln große, unglaubliche Dinge bewirkt haben, die etwas geleistet haben, was so der Otto Normalbürger eben nicht auf die Reihe kriegt. Insofern sind es unnahbare Menschen, zumindest kommen sie uns unnahbar vor. Ob sie jemals so waren, weiß ich nicht, aber dadurch, dass sie heilig gesprochen werden, ist es für uns so, boah, das schaffe ich nie. Ich weiß nicht genau, warum die Kirche, und das war vermutlich lange bevor es die katholische Kirche gab, die römisch-katholische Kirche, warum die Kirche angefangen hat, besondere Menschen heilig zu nennen. Besondere Christen, Menschen, die in ihrem Glauben besondere Dinge geleistet haben. Ich weiß nicht, warum man angefangen hat, solche Menschen heilig zu sprechen. Das wäre sicherlich ein super interessantes Thema, wo man eine Doktorarbeit drüber schreiben könnte, weil es gibt einen Grund. Ich weiß nur eins. Ich weiß, dass dieses Verständnis, was wir so im Hinterkopf haben, wenn wir heilig hören, das, was ich eben beschrieben habe, dass das ganz am Anfang der Kirche nicht da war, dass es das nicht gab. Bei den ersten Christen im Neuen Testament gab es dieses Verständnis von heilig nicht. Jesus hat über was ganz anderes geredet, wenn er das Wort heilig gebraucht hat. Und auch die ersten Christen, wenn die das Wort heilig gebraucht haben, meinten die was völlig anderes. In den Texten im Neuen Testament werden nämlich alle Menschen, jawohl, alle Menschen, die an Jesus glauben und denen es wichtig ist, dem Vorbild von Jesus zu folgen, heilig genannt. Das ist tatsächlich so. Alle Menschen, die an Jesus glauben, werden im Neuen Testament heilig genannt. Dazu kurz zwei Beispiele. Ein Text aus Kolosser, da steht, also das ist jetzt wieder ein altes Deutsch, und zwar deswegen, also eine alte Bibelübersetzung, weil in den neuen Übersetzungen dieses Wort heilig meistens vermieden wird, weil wir es eben falsch verstehen. Aber der Luther hat es noch gebraucht. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und das meint nicht irgendwie die Gemeindeleiter von dieser Kirche in Kolosse, sondern es meint alle, die dort Christen waren. Also alle Auserwählten, alle, ihr seid Heilige, Geliebte. Genau. Wir schauen uns nochmal was anderes an, und zwar die Kirche in Ephesus, die hat auch einen Brief von dem Paulus bekommen, und da steht Folgendes drin: Nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von all eurer Liebe zu allen Heiligen. Jetzt könnte man meinen, oh, zu den Heiliggesprochenen, stimmt nicht. Der Paulus will sagen, ich habe gehört, also wieder ein bisschen älteres Deutsch, im Grunde genommen will er sagen, ich habe von eurem Glauben, von eurem Vertrauen auf Gott, auf Jesus gehört, und dass ihr eine unglaubliche, liebevolle Art Fürsorge für alle Christen habt. Das meint Heilige. Und es ist ganz wichtig, das zu wissen, dass eben, wenn es um heilig geht, auch heute hier, Holy Life, dann geht es nicht um ganz besonders tolle Leute, irgendwie Edith Stein, Don Bosco oder so, sondern es geht um alle Menschen, die an Jesus glauben. Die Frage ist nur, warum ist es denn so? Warum sind alle Christen, also alle Leute, denen Jesus wichtig ist, die an ihn glauben, heilig? Und es hat damit zu tun, dass in der Bibel Gott heilig genannt wird. Gott ist heilig, Jesus ist heilig, beim Heiligen Geist wissen wir das, der heißt ja Heiliger Geist. Und die Menschen, die an diesen Gott glauben, die Jesus vertrauen, in denen wohnt Gott. Und zwar, es wird gesagt, der Heilige Geist wohnt in ihnen und deswegen sind sie heilig. Also auf unsere Situation im Barium runtergebrochen, jeder, der heute hier sitzt, der dabei ist, der an Jesus glaubt, der dem Beispiel von Jesus folgt, folgen möchte, der eine Beziehung zu Jesus hat, ist ein Heiliger. Wow. Ja. Es ist komisch für unser Denken, weil wir haben das so eingetrichtert bekommen, dass es anders ist. Aber das stimmt nicht. Also gesellschaftlich ist richtig und es gibt, ich will das auch gar nicht irgendwie kleinreden und ich will jetzt auch nicht die katholische Kirche kritisieren. Und wenn die von Heiligen sprechen, weiß ich, was sie meinen. Aber von der Bibel her meint es alle. Aber noch mehr. Jeder, der heute hier ist, kann heilig sein. Also jeder, auch der vielleicht heute sich noch nicht so richtig bewusst ist oder so klar ist, wie ist es mit dem Glauben an Gott, auch der kann heilig werden, indem er irgendwann mal sagt, hey, ich glaube, ich will Jesus doch vertrauen, ich will starten damit, ich probiere das mal aus. Und letztendlich meint es nicht nur uns hier im Barium, sondern alle Leute in Augsburg könnten das. Das hat nichts mit Augsburg zu tun, alle Leute in München, in Hamburg, in Deutschland überhaupt, hat auch nichts mit Deutschland zu tun, in Brasilien, in Russland, in Afrika, wo auch immer auf der Welt, jeder Mensch ist ein Heiliger, wenn er Jesus vertraut, und zwar jeder, ausnahmslos. Kein besonderer Mensch, ein ganz normaler Mensch. Der einzige Unterschied von einem Heiligen zu einem, in Anführungsstrichen, unheiligen Menschen ist, der Heilige kennt und vertraut Jesus. Ansonsten ist er nichts Besonderes. Ich sage das nochmal ganz konkret, wenn du Jesus vertraust, eine Beziehung zu ihm lebst, dann bist du heilig. In diesem Sinn wird das Wort in der Bibel benutzt. Aber damit ist ja noch nicht alles geklärt. Was ist denn eigentlich mit heilig gemeint? Also es ist ja nett, dass ich jetzt weiß, ich bin heilig, aber was ist damit gemeint? Was bedeutet, dass Gott heilig ist? Fangen wir mal bei Gott an. Und es ist ein ganz bisschen ambivalenter Begriff. Ich habe das nämlich hier alles reingeschrieben, als ich es geschrieben habe, gedacht, es stimmt irgendwie doch nicht so, wie ich es geschrieben habe. Ich fange mal an. Eigentlich beschreibt heilig das Besondere an Gott. Seine besondere Art. Dass Gott so anders ist wie wir Menschen. Und von daher kommt, glaube ich, auch dieser Gedanke des Unnahbare, ja? Gott ist so anders wie wir. Gott ist so treu, endlos treu. Er ist grenzenlos verständnisvoll. Er ist absolut gerecht. Er hat eine unendliche Liebe. Das ist das, was ihn heilig macht oder was damit gemeint ist. Und jetzt könnte man denken, okay, so sind wir ja alle nicht. Also ich bin nicht endlos liebevoll. Bin ich grenzenlos verständnisvoll, ich bin nicht absolut gerecht, ich bin auch nicht treu ohne Ende. Von daher ist das ja irgendwie unnahbar. Das Paradox an dem Ganzen ist nur, diese Eigenschaften, eine endlose Liebe, grenzenlos verständnisvoll, treu, dass es nie aufhört, dass die Treue nicht aufhört, absolute Gerechtigkeit, das sind die Dinge, die Gott zu uns Menschen hinzieht. Aus diesem Grund will er bei uns sein. Versteht ihr? Es ist eigentlich das, was, wo wir denken, oh, so werde ich nie. Das ist, der Gott will ja gar nichts mit mir zu tun haben, wenn er so ist. Aber das Paradox ist, die Liebe Gottes ist es, seine Treue ist es, sein Verständnis, es ist seine Gerechtigkeitsempfinden, es ist, dass er bei uns sein will. Und das bedeutet, dass Gott heilig ist. Also ganz praktisch, seine absolute Gerechtigkeit ist es, die uns Menschen helfen will, eine gerechte Welt zu bauen. Sein grenzenloses Verständnis ist es, dass er mir verzeiht, auch wenn ich zum 100. Mal denselben Fehler mache, wo jeder andere Mensch schon gesagt hat, vergiss es, Klaus. Und er will mir trotzdem verzeihen, weil er es versteht. Er kann es einfach kapieren, warum ich so bin, wie ich bin. Ich meine, ich verstehe es ja oft selber nicht. Es ist seine Treue ohne Ende, dass er zu mir hält, auch wenn ich in meinem Alltag oft so lebe, als wenn er gar nicht da wäre. Also ich meine, jeder Mensch, der mit mir unterwegs ist und dann plötzlich merkt, der Klaus ignoriert mich. Irgendwann ignoriert er mich auch. Aber so ist Gott nicht. Und es ist seine unendliche Liebe, die ihn dazu gebracht hat, selber ein Mensch zu werden, als Jesus mit uns Menschen auf dieser Welt zu leben. Er wollte unbedingt bei uns sein. Er hat alles riskiert, um hier zu sein, weil er uns liebt, weil er uns unendlich liebt. Das ist die Heiligkeit Gottes. Und die Heiligkeit Gottes wird an dieser Tatsache, dass er ein Mensch geworden ist, am deutlichsten. Dieser unsagbare Drang, bei uns Menschen zu sein, nahbar zu werden, anfassbar zu werden. Hey, die haben ihn in den Arm genommen. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute damals haben Gott in den Arm genommen. Die haben mit ihm gegessen, die haben mit ihm gelacht. Die haben ihm die Hand geschüttelt. Und als er dann wieder lebendig geworden ist, nachdem er gestorben war, als einer das nicht glauben wollte, weil er gedacht hat, das ist ein Geist, dann sagt er, komm her, fass mich an. Nimm mich in den Arm. Ich bin da, ich bin real. Das ist verrückt, oder? Die Auswirkung von Gottes Heiligkeit führt dazu, dass er ein nahbarer Gott ist. Und wir denken oft, heilig wäre eine Sache, die unnahbar ist. Also Gottes Heiligkeit zieht ihn zu den Menschen, weil Gott heilig ist. Und jetzt kommt der Punkt, um das es eigentlich heute geht, weil es geht ja um Holy Life, also Alltag, Leben. Weil Gott heilig ist, wünscht er sich, dass wir Menschen auch heilig sind wie er. Er sehnt sich nach uns Menschen, er will eine Beziehung zu uns Menschen, er wünscht sich, dass wir Kontakt zu ihm haben und dass wir auch heilig werden. Aber genau an der Stelle gibt es eine ganz interessante Spannung in der Bibel. Auf der einen Seite steht in der Bibel, dass wir Menschen heilig sind. Ich habe das eben, diese zwei Bibelstellen, da gibt es noch viele andere Stellen, wo Christen, alle Christen heilig genannt werden. Auf der anderen Seite steht in der Bibel solche Sätze. Schauen wir uns jetzt mal den nächsten Satz an. Das ist noch im Alten Testament, lang bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Da steht, der Herr sagte zu Mose, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten, also mit dem ganzen Volk, ne, mit der ganzen Volksmenge, und sag ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also ihr sollt es sein. Jetzt schauen wir uns nochmal die nächsten Stelle, die hat Jesus gesagt. Der hat das Wort heilig nicht gebraucht, vielleicht wusste er schon, dass es ein schwieriger Begriff werden wird. Er hat gesagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also das, was ich eben beschrieben habe, ne? Endlos liebevoll, treu, bis es nie aufhört. Das beschreibt hier Jesus mit vollkommen, ja? Gott ist vollkommen, deswegen sollt ihr auch vollkommen sein. Im Grunde genommen meint er, Gott ist heilig, ihr sollt heilig sein. Und jetzt hier, das schreibt der Petrus an eine Gemeinde, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Also genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Also, ich habe gedacht, das erkläre ich nochmal. Also das eine ist, dass in der Bibel steht, ihr seid heilig. Also wenn du an Jesus glaubst, bist du heilig. Dafür vielleicht einfach mal die nächste Folie, Hannes. Die übernächste. Also, wir sind heilig. Das ist eine. Und das andere ist, dass in der Bibel, also steht in der Bibel, steht, wir sollen heilig sein. Und das ist eine Spannung. Hallo? Also entweder ich bin es oder ich soll es sein. Und diese Spannung, das ist das, was in der Bibel mit dem Wort Heiligung ausgedrückt wird. Und es ist ein bisschen paradox, aber steht immer wieder drin. Ihr seid heilig, Deswegen sollt ihr auch so sein. Nein, sollt ihr auch so leben. Soll das auch in eurem Alltag sichtbar werden. Es meint eigentlich, das, was Gott in euch reinlegt, wie er euch macht, heilig, so sollt ihr auch im Alltag sein. Also, ganz praktisch, der heilige Klaus, der oft ein arrogantes Arschloch ist, den will Gott verändern, damit er ein verständnisvoller, liebevoller Klaus wird. Ein heiliger Klaus, so wie er es eigentlich schon ist. Ihr merkt, es geht hier gar nicht um diesen Begriff heilig. Ich muss das Wort heilig auch nicht ständig benutzen. Das bringt überhaupt nichts. Ich meine, das würden ohnehin die meisten Menschen heute nicht verstehen, wenn wir sagen würden, ja super, ich war heute im Barium, da waren nur Heilige. Ja, ist ein Schmarrn. Abgesehen davon habt ihr bestimmt bemerkt, dass ich in den, ich weiß nicht, wann ich dieses Wort überhaupt in einer Church schon mal gebraucht habe. Ich weiß, ganz am Anfang vom Projekt X gab es mal eine Church und auch schon mal zu dem Thema. War ein bisschen anders gelagert, da habe ich das gebraucht. Aber es geht darum, dass da was passiert, dass im Alltag was passiert. Es geht nicht um das Wort, es geht um Veränderung in mir, hin zum Guten. Gott will mich verändern, dass ich immer mehr so werde wie er. Er will dich und mich, uns Menschen allgemein verändern, zum Guten, dass wir gut werden. Und dieser Veränderungsprozess, wie alle Veränderungsprozesse auf dieser Welt, geht nicht von jetzt auf gleich. Veränderung braucht Zeit, Veränderung ist ein Prozess, ein Step-to-Step. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, bis der manchmal arrogante Klaus ein verständnisvoller, nahbarer, demütiger Klaus wird, der sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt. Das braucht Zeit, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und zu dieser Veränderung, zu diesem Prozess schauen wir uns nochmal einen Text an, den der Paulus an die Kirche in Thessaloniki geschrieben hat. Ihr merkt, es geht alles um Griechenland. War so, da waren die ersten Christen, haben da ganz stark auch gelebt. Das ist ein Text, der ist knapp 2000 Jahre alt und interessant, erstaunlich, wie aktuell der ist in der heutigen Zeit. Da schreibt Paulus Folgendes: Meine Schwester und Brüdern, ein anderer Begriff für Christen, wir würden sagen, ich weiß gar nicht, was würden wir sagen, egal. Meine Schwestern und Brüdern, im Übrigen bitten und ermahnen wir euch mit der Liebe, die Jesus auch uns entgegenbringt. Lebt in dem Vertrauen, das wir euch gelehrt haben und versucht in allem Gott Freude zu machen. Ihr könnt in allen Bereichen noch Fortschritte machen. Daher erinnert euch an das, was ich, eigentlich Jesus durch mich, euch beigebracht habe. Also hier kommt es mit dem Fortschritt vor, ja? Ein Prozess, Step to Step. Ihr könnt noch weiter. Ihr seid schon ein Stück gegangen, ihr könnt noch mehr. Und dann kommt der nächste Satz, wo er weiter sagt, Gottes Wille für euch ist klar und deutlich. Euer Leben soll heil und heilig werden. Also Fortschritte machen, dass ihr heil und heilig werdet. Das ist quasi was der Paulus sagt. Und jetzt sagt er zwei Beispiele. Das finde ich super interessant an dem Text. Also das ist jetzt nicht dieser heilige Ding. Das sind ja jetzt nicht speziell diese beiden Bereiche, die mit Heiligkeit zu tun haben oder so, sondern er sagt einfach zwei Dinge, die damals in Thessaloniki, das war eine Hafenstadt, so wie Hamburg oder so, sehr aktuell waren. Einmal nimmt nur einmal den Bereich der Sexualität. Menschen, die Gott nicht kennen, halten sie oft nur für etwas, das man ausleben muss, egal wie und mit wem. Also Sexualität ausleben, egal mit wem und wie. Hütet euch vor so einer Sichtweite und begegnet eurem Partner mit heiligem Respekt und wirklicher Achtung. Das ist das eine Beispiel, was der Paulus sagt. Und wie gesagt, das war damals super aktuelles Thema. Heute in der mega sexualisierten Gesellschaft, in der wir leben, denke ich, ist es auch ein passender Punkt. Das passt. Und dann sagt er das zweite Beispiel, er sagt, auch im Geschäftsleben, Thessaloniki, eine Hafenstadt, viele Geschäftsleute, im Geschäftsleben schließt eine Beziehung zu Jesus jede Art von Habgier aus, die euch einen Bruder übervorteilen lässt oder ihm sogar bewusst Schaden zufügt. Also quasi, da muss das passiert sein, dass ein Geschäftsmann quasi einen anderen in derselben Kirche, in derselben Gemeinde, so wie, sagen wir mal, zwei Leute im Projekt X, dass die sich quasi durch Habgier quasi Schaden zugefügt haben. Und er sagt, das geht nicht. Und jetzt sagt er weiter, wir haben es euch schon damals gesagt und wiederholen es jetzt aber noch einmal. Gott tritt für die ein, denen man übel mitgespielt hat und die keine Rache üben. Und er will damit sagen, hey, das passt doch nicht dazu, wenn ihr heilig seid, dass ihr sowas tut. Das geht nicht. Das war ein zweites Beispiel. Und dann schließt er das Ganze ab mit einem Satz, Gott hat uns nicht zu einem Leben berufen, das seiner Liebe widerspricht, sondern zu einem, das seine Liebe widerspiegelt. Und dieser Satz, der ist sehr, sehr frei übertragen, weil dieser Übersetzer, der diesen griechischen Text übersetzt hat, gerne das Wort heilig aussparen wollte. Der Luther hat es noch gebraucht, der hat geschrieben, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Und ich find's folgerichtig von der heutigen Zeit, dass die moderne Übersetzung diese beiden Worte nicht mehr gebraucht, weil Unreinheit verbindet man sofort mit diesem ersten Beispiel Sexualität und dann wird es irgendwie schwierig, meint es aber gar nicht. Es meint, Unreinheit ist einfach das Gegenteil zur Heiligung. Aber das Wort Heiligung wird auch missverstanden, deswegen schauen wir uns nochmal, gehen nochmal einmal zurück, deswegen finde ich das super, dass er geschrieben hat, Gott hat uns nicht zu einem Leben berufen, das seiner Liebe widerspricht, sondern zu einem, das seine Liebe widerspiegelt. Also dass das, was Gott will, das Gute, dieser Fortschritt, dass der rauskommt. Und diese Heiligung, ein Leben, das die Liebe Gottes widerspiegelt, das ist dieser Prozess, das ist diese Spannung. Ich bin heilig, ich soll es leben. Und letztendlich könnten wir das jetzt in alle Bereiche des Lebens übertragen. Das sind nur zwei Beispiele, ja? Dass wir ehrlich, aufrichtig, echt, authentisch leben sollen und nicht verlogen. Dass wir geduldig sind. Dass wir geduldig, barmherzig mit anderen Menschen sind. Und nicht unbarmherzig und schnell beleidigt oder was weiß ich. Dass wir Beziehungen liebevoll leben sollen. Also liebevoll miteinander umgehen sollen. Verständnisvoll. Und dass wir vergeben sollen. Dass wir nicht Fehler ständig nachtragen, ja. Hey, was du vor 2 Jahren gemacht hast. Oh Mann. Das sagt man natürlich nicht, das denkt man nur. Und dann geht die Beziehung kaputt. Dass man vergeben soll. Oder dass man selber seine Fehler zugibt. Das gehört auch dazu, dass man sagt, es tut mir leid. Ich wollte das nicht, ich wollte dich nicht verletzen. Dass wir Menschen helfen, die alleine nicht zurechtkommen, die auf sich gestellt einfach im Chaos leben. Und dass wir nicht egoistisch nur auf uns zentriert leben, ja. Sondern dass wir weiterschauen. Letztlich heißt Heiligung in jedem Bereich meines Lebens, mich zum Guten hin zu verändern. So zu verändern, wie Gott das Leben erfunden hat. Wie Gott will, dass wir uns, ja, wie Gott will, dass wir mit uns und mit anderen umgehen. Er möchte, dass wir uns verändern. Und letztendlich ist das nicht nur ein Prozess, sondern ich glaube, das ist ein ständiger innerer Kampf. Eine Entscheidung, mich zu verändern. Ein Kampf gegen meinen inneren Schweinehund, ein Kampf gegen meine egoistischen Wünsche, ein Kampf mit mir selber. Und da habe ich gedacht, da passt, oder wir in dem Vorbereitungsthema haben gedacht, da passt das Lied Krieger des Lichts perfekt. Und das schauen wir uns jetzt mal an und hören uns das jetzt mal an. Ich weiß gar nicht genau, was die mit diesem Lied wirklich aussagen wollen. Vielleicht haben sie wirklich ein Stück vom Glauben kapiert, das kann durchaus sein. Weiß ich nicht. Im Internet, diese Frage findet man ständig. Was meinen die damit? Aber ich glaube, wenn wir das als Beispiel nehmen für das, wie Glaube aussehen soll, der Leben mit Gott, das passt perfekt. Das ist ein Kampf, ein immer wieder dranbleiben am Glauben, an Vergebung, zu glauben, zu vertrauen. Es gibt nichts Besseres für mich, als gegen das Böse in mich anzugehen, für das Gute einzutreten, das Licht auf das Licht zuzugehen, Gott, das, was er in mich reingelegt hat, dem Raum zu geben und damit das Schlechte, das Negative, das Dunkle zu besiegen, Schritt für Schritt. Und es ist ein Prozess, es ist ein Kampf und es tut manchmal auch weh. Was meint ihr, wie weh das tut, wenn ich merke, der ich so gerne ausgeglichen bin, dass ich das eigentlich gar nicht bin, dass ich das nicht immer kann, dass meine Kraft nur manchmal ausreicht. Und dann aber dran zu bleiben und sagen, ich kämpfe weiter, weil ich glaube, dass ich das Schritt für Schritt mit der Hilfe von Gott verändern kann, dass er das in mir verändern will. Und ich bin mir ganz sicher, mach da gar nicht mehr lang weiter, jetzt geht's eigentlich um jeden persönlich, ja. Ich bin mir sicher, jeder kennt mindestens einen Bereich, eine Sache in seinem Leben, wo er weiß, da müsste ich mich verändern. Und deswegen haben wir jetzt nochmal die Zettel auf die Tische gelegt, die sollten eigentlich schon vorher da liegen. Überleg mal, was könnte das sein, wo Gott dich verändern will? Vielleicht fallen dir auch 2 Dinge ein. Dafür sind jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit, wo du nachdenken kannst und es aufschreiben kannst. Um das nicht zu vergessen, weil ich meine, man kann jetzt auch hier aus der Church Zone gehen und fand das alles super, aber es geht ja darum, dass wirklich Veränderung passiert. Und das wird es aufschreiben. Also 1 oder 2 Bereiche, also nicht zu viel, ja. Nicht, dass man den ganzen Zettel voll schreibt, sondern wo du denkst, das ist das, was zur Zeit dran ist, wo ich mich verändern müsste.